Wir haben gut gestartet, mehr oder weniger lange. Ja, weniger als lange. Ich begrüße Sie recht herzlich zum zweiten Tag der Veranstaltung und geht gleich auf zur Sache. Hiccup ist nicht tot, wenn das eben so schön gut ist.
Danke, ich begrüße auch nochmal alle. Ich hoffe, ihr habt wirklich gut geschlafen, weil jetzt geht es ja um Tote. Das ist immer eine traurige Geschichte. Der Titel hat übrigens auch eine Geschichte. Der hieß früher mal TKLTK in der Einführung. Nachdem ich nun mehrmals beim CLT mit diesem Vortrag abgelehnt wurde, habe ich jetzt gesagt, TKL ist nicht tot. Und will jetzt den Beweis antreten, dass Totgeglaubte etwas länger leben als normal. Wie weit ist denn TKL schon bekannt? Ist das ein Begriff? Hat jemand schon mal ganz viel TKL programmiert? Einer? Zwei? Oder also doch eine ganze Menge, da muss ich aufpassen, was ich erzähle. Ich sage aber gleich, es wird, also wenn man jetzt hier diesen Vortrag verlässt, wird man nicht TKL programmieren können, sondern es soll ganz einfach mal ein Anreiz sein, sich mit einer Sprache zu beschäftigen, die 2008, 2009, also so 20 Jahre lang schon lebt, nicht tot ist. Und es soll einfach wirklich ein Anreiz sein, sich mal damit wieder zu beschäftigen, weil ich denke, es gibt ganz, ganz viele tolle Konzepte, Dinge und man findet auch immer wieder neue Dinge, was man mit TKL machen kann und wo man sich bei anderen Programmiersprachen oder Interpretersprachen oder Shell-Sprachen sich schon einen abbricht, wenn man da was machen möchte. Schauen wir mal, ich habe auch ein paar Beispiele mit, wie weit wir da durchkommen. Das ist ungefähr das, was ich erzählen möchte. Mal sehen, wie weit wir kommen. Noch haben wir Zeit. Also ich werde ein bisschen was dazu erzählen, was TKLTK denn wirklich ist, woher das kommt, wie es entstanden ist. Dann werde ich einige Eigenschaften, Besonderheiten von TKL erzählen, die ich meine, die wichtig sind. Dann werde ich ein bisschen was zum Syntax erzählen, zu diesen Besonderheiten, die es bei TKL gibt. Wenn wir es schaffen oder wenn die Lust dazu besteht, auch anhand ein paar Beispielen. Dann werden wir noch mal ganz kurz einen Ausflug zu TK machen. Das ist ja ein Anhängsel von TKL, mit dem man ganz tolle, ganz einfache grafische Oberflächen oder ganz einfach tolle grafische Oberflächen programmieren kann. Und dann, wenn die Zeit noch da ist, ein paar komplexe Anwendungen von mir. Ich habe hier auch schon ein bisschen Hardware hingelegt. Müssen wir mal sehen, wie weit wir das schaffen. Okay, meine Motivation, sich mit TKL zu beschäftigen. Ich fing an irgendwann 1995, 96, also ich bin auch schon so alt, dass man auch da schon sagen kann, 95, 96 habe ich angefangen, mich mit Linux zu beschäftigen. Und ich hatte einfach noch keine C-Erfahrung. Bash war für mich auch ein Fremdwort, habe ich auch nie verstanden, verstehe ich teilweise heute noch nicht. C konnte ich noch nicht programmieren und ich habe irgendwas gesucht, wie man ganz einfach sein Leben automatisieren kann, also auf dem Rechner sein Leben automatisieren kann und wie man ganz schnell zu einfachen Anwendungen kommt. Und ich war natürlich auch, wenn man mit Linux anfängt, ist die Kommandozeile auch immer ein bisschen merkwürdig, kryptisch. Ich habe eben halt auch Wege und Mittel gesucht, um das in irgendeiner Art und Weise grafisch dann zu machen. Und da ist TKL eine ganz tolle Geschichte und ja, ich bin der ersten Liebe treu geblieben, steht jetzt ganz unten. Wie einfach das ist, kann ich ganz kurz mal zeigen. Eine grafische Anwendung zu schreiben. Ich gehe dann nachher im Vortrag nochmal selber drauf ein, aber ich will einfach mal zeigen, wie man mit zwei Programmzeilen schon ein grafisches Fenster bekommt, wenn es dann funktioniert. So, jetzt passiert noch nicht allzu viel, aber wenn ich jetzt sage, ja, wenn man es richtig schreibt, dann geht es auch. Na gut, nochmal von vorne. Jetzt kürzen wir den Text ab. Nee, was denn jetzt? Achso. Das ist die Aufregung. So, Ich definiere irgendein Label und zeige es jetzt an. Da, dieses kleine Fenster da. Also mit zwei Zeilen hat man schon ganz schnell irgendwas gemacht. Wir können jetzt noch was dazu machen. Ja. Also diejenigen, die Tickle können, die wissen natürlich jetzt hier, was ich mache. So, jetzt haben wir noch einen Button dazu. Also ich habe jetzt insgesamt 4 Zeilen ohne die Verschreiber geschrieben und habe jetzt eigentlich schon, ich sage mal, eine vollständige Tickle-Anwendung, weil ich habe jetzt hier einen Button, mit dem ich das ganze Ding auch wieder zumachen kann. So einfach geht das. Okay, das mal kurzer Eindruck zur Einleitung. Machen wir einfach weiter im Text. Also wie gesagt, ich komme mittlerweile, beschäftige ich mich auch mit anderen Programmiersprachen, kann jetzt auch mal C programmieren, Bash kann ich jetzt auch schon ein bisschen, aber in irgendeiner Art und Weise, wenn es ganz schnell um Anwendungen geht, die geschrieben werden müssen und wo ich keinen Bock habe, irgendwelche C-Compiler anzuschmeißen oder so, dann wird einfach mal ein Tickle-Skript geschrieben. Und darum soll es jetzt eigentlich mal gehen. Okay, Tickle. Tool Command Language. Die Abkürzung ist eigentlich mehr oder weniger eigentlich nur eine Skriptsprache wie Bash, Perl, PHP, Ruby, Python, was es da so alles gibt. Eine Interpretersprache ist klar. In der Klammer dort oben sind auch die Interpreter Tickle-SH für reine Tickle-Skripte und Wish für TK-Skripte. Das hatte ich jetzt auch gerade vorhin in diesem kleinen Beispiel aufgerufen gehabt, also für diese grafischen Oberflächen. Tickle ist im Prinzip auf allen bedeutenden OS-Plattformen, also Betriebssystemplattformen, verfügbar. Also von Linux klar angefangen, sämtliche Unixe, Solaris, macOS und auch Windows und was es da alles gibt, kein Thema. Man muss nur aufpassen, wenn man dann betriebssystemspezifische Dinge macht, wie zum Beispiel aufs File-System zuzugreifen, gibt es schon kleine Unterschiede, aber ansonsten laufen die Skripte, die ich unter Linux programmiert habe und ich keine betriebssystemspezifischen Dinge benutzt habe, natürlich auch unter Windows. Also ich habe zum Beispiel diese ganzen Beispiele, die vielleicht nachher noch kommen, alle unter Windows geschrieben, weil ich zufällig im Zug saß und nur meinen Firmenrechner bei hatte, dachte ich mir, okay, dann schreibt man das einfach alles unter Windows. Ein einziges Beispiel musste ich dann nochmal zu Hause schreiben, weil ich da dann wirklich aufs File-System zugreifen wollte. Und es gibt aber eine sehr gute Unterstützung, wenn man betriebsspezifisch Dinge machen möchte. Also man kann Variablen abfragen, was für ein Betriebssystem ich habe, welche Version ich habe. Man kann dort dann ganz einfach betriebssystemspezifischen Code dann schreiben. Erfunden wurde das Ganze von einem, ich glaube, es ist ein Professor, der sich mit Simulation von Schaltkreisen beschäftigt hat. Und er brauchte auch, genauso wie ich wahrscheinlich, eine ganz einfache Sprache, mit der man ganz einfach Schaltkreise beschreiben konnte und die dann auch ablaufen lassen konnte. Keine Ahnung, was man da so alles macht. Dieser gewisse John Osterhout, 1988, entwickelte diese Sprache. Und interessant ist auch bei der ganzen Geschichte, es sollte auch mal eine Websprache werden. Also neben Java sollte es auch eine Websprache geben. In meiner Anfangszeit habe ich auch Webskripte dafür geschrieben und es gab sogar ein Tickle-Plugin für die gängigsten Browser. Also wer sich da noch dran erinnern kann, man konnte auch Webseiten, also dynamische Webseiten mit Tickle schreiben. Wer die Historie mal ein bisschen durchlesen möchte, da oben ist ein Link zu sehen. Da kann man ein bisschen nachlesen darüber. Natürlich ist das Open Source, genauso wie auch TK. TK heißt ausgesprochen Toolkit, dient zur Programmierung grafischer Oberflächen, klar. Das ist auch das, was ich gerade vorhin zur Einleitung ein bisschen gezeigt habe. Wurde ursprünglich für Tickle geschrieben, also wahrscheinlich hatte dieser John Osterhout genau das gleiche Problem. Vielleicht war es auch kein Kommandozeilenfreak, wollte eben halt was Grafisches haben oder er wollte seine Schaltkreise grafisch darstellen, keine Ahnung. Steht vielleicht in der Historie drin. Also wenn man sich diese Sprachkonstrukte so anguckt, dann könnte man auch denken, ja, der will da irgendwas grafisch darstellen, was auch relativ einfach geht mit TK. auch wieder plattformübergreifend verfügbar, sobald es da überhaupt eine grafische Oberfläche geht. Also gibt, also unterm DOS wird es das dann natürlich nicht geben, da habe ich keine Fenster. Es gibt interessanterweise für TK auch Anbindungen für die anderen gängigen Skriptsprachen wie Perl, Python, Ruby. Mit C kann man, glaube ich, auch die TK-Libraries einbinden. Ob das nun das Tollste ist, weiß ich nicht, weil wir kommen auch nachher, das sieht dann schon ein bisschen merkwürdig aus, die Widgets, die da bei TK bereitgestellt werden. Open Source hatte ich gesagt, okay. Gut, das war so ein bisschen mal einleitend, ein bisschen Geschichte. TKL-Eigenschaften und Besonderheiten. Den ersten Satz, das ist der Satz, den ich dann auch vor, ja, wann hatte ich gesagt, 96, so vor 12 Jahren, als ich das erste Mal TKL-Code gesehen habe, dachte ich, oh Gott, was ist das für krustes Zeug. Wenn man dann aber ein bisschen die Syntaxregeln verstanden hat und die Philosophie dahinter, dann ist das relativ einfach nach dem zweiten Hinsehen. Also wenn man mal ein, zwei Skripte geschrieben hat und wirklich begriffen hat, was die Philosophie dahinter ist, ist es relativ einfach. Und man kann sich auch sehr viel daraus dann ableiten. Also man muss nicht den vollständigen Syntax wissen, beziehungsweise die ganzen Mechanismen, die dahinter stecken. Man muss nicht auswendig lernen, wie muss ich ein Programm strukturieren. Das sollte man woanders mal lernen. Aber mit TKL geht das relativ einfach und man kriegt das auch relativ schnell raus, wie das Ganze funktioniert. Denn durchgängig polnische Notation. Also polnische Notation dürfte ein Begriff sein. Befehl, Parameter, Parameter. Der Gegensatz dazu ist umgekehrt polnische Notation, wo es mal diese tollen Taschenrechner gab von HP, wo man zuerst die Parameter eingegeben hat und dann die Operation. Bei TKL ist es umgekehrt polnische Notation. Und das ist aber auch durchgängig. Alles ist dort ein Befehl, Parameter, Parameter. Also auch selbst eine Weilschleife, ein Kommentarzeichen. Das ist alles ein Befehl. Und das, was dahinter kommt, sind die Parameter dazu. Also diese Geschichte, die muss man sich zuerst erstmal verinnerlichen, um das zu verstehen, was da passiert. Alles ist ein String. Das ist auch so ein Slogan, den man immer im Hinterkopf behalten sollte. Also es fängt an, klarer, mit irgendwelchen Zahlentypen, Datentypen, die man sowohl als String verarbeiten kann und natürlich auch als Integer, Float oder was auch immer. Innerhalb des Interpreters gibt es natürlich Zahlenformate. Also wenn ich da sage, ich habe jetzt eine Float-Zahl 10.0, dann, und ich rechne damit, dann wird der Interpreter auch interpretieren, dass es eine Float-Zahl ist. Ja, aber ich kann genau auch diese eine Zahl, 10.0, kann ich auch nehmen als String und eine String-Verarbeitung damit machen. Das ist damit gemeint, alles ist ein String. Das gleiche gilt auch für Programmcode. Also selbst Programmcode ist String und ich kann den auch modifizieren oder ich kann auch Programmcode aus dem Kontext heraus erzeugen. Also das beste Beispiel, mir fiel es gestern Abend beim Einschlafen ein, was ich da sagen könnte, ein Variableninhalt kann selbst wieder eine Variable sein oder ein Variablenbezeichner sein. Also ich könnte jetzt eine Schleife machen, I1, I2, I3, die 1, 2, 3, die lasse ich mir in einer Schleife generieren und kann diesen String, den ich daraus erzeuge, kann ich wieder als Variablenbezeichnung nehmen. Ja, alles ist ein String. Damit kann man eine ganze Menge machen, wenn man es einmal verstanden hat. Gut. Ja, sehr gute Unterstützung von Listen und Arrays. Also wenn man ganz viele Datenmengen hat, die sortieren muss, die in irgendeiner Art und Weise analysieren muss, mit Regexpression, mit Sort oder was auch immer, dafür ist TKL auch prädestiniert. Und sogar relativ schnell. Also ich bin immer wieder erstaunt. So, jetzt kommen ein paar Dinge. Das, was ich davor gesagt habe, waren ein paar grundsätzliche Dinge, Besonderheiten oder Eigenschaften, die ich an TKL liebe. Das eine sind eigens gesteuerte Mechanismen für Sockets und Dateischnittstellen. Also ich kann mit zwei, drei Zeilen Code, kann ich irgendeinen eigens gesteuerten Mechanismus programmieren, um zum Beispiel abzuprüfen, hat sich eine Datei verändert, wurde da was reingeschrieben oder kam irgendwas über einen Socket drüber oder über eine andere Schnittstelle. Macht man mit zwei, drei Zeilen Code, kann darauf reagieren und kann in seinem Programm weiterspringen. Da unten ist es dann, im nächsten Punkt ist es dann auch mal so aufgeführt, serielle Schnittstellen, Parallelschnittstellen, Netzwerkschnittstellen werden als Dateien behandelt und können auch folglich, ja, man liest aus einem Socket oder aus einer seriellen Schnittstelle wie aus einer Datei und umgekehrt, man kann Events da draufsetzen in relativer Art und Weise, relativ einfacher Art und Weise. USB geht nicht. beziehungsweise man müsste da irgendwelche Kosten-Libraries einbinden. Ich hätte es gerne mal gehabt für ein Projekt, aber ich habe es nie hinbekommen. USB ist da ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Falls jemand weiß, wie das geht, kann er mir das nachher sagen. Okay. Zeit- und benutzerdefinierte Ereignisse kann ich definieren. Ich habe ein Beispiel nachher für ein Zeit-Event, was auf den ersten Blick ganz merkwürdig aussieht, aber wenn man darüber nachdenkt, wofür man es benutzen könnte, finde ich das eigentlich, ist es ein ganz tolles Beispiel. Mal sehen, ob wir das nachher dann mal zeigen. Ja, einfache Ausnahmebehandlung gibt es natürlich auch in anderen Skriptsprachen und in anderen Programmiersprachen. Ich kann irgendwelche Blöcke definieren, die ich auf Fehler-Controlling oder auf Fehlerkontrolle oder auf Fehler achten möchte. Und wenn dann in diesem Block ein Fehler auftritt, dann reagiere ich mit irgendwelchen Dingen. Ist bekannt oder auch aus anderen Skriptsprachen. Und der letzte Satz ist ganz wichtig, für mich zumindest. Man findet immer wieder interessante Dinge. Also bei mir ist es immer so schubweise, so alle halbe Jahre komme ich mal auf eine Idee, mal ein etwas umfangreiches Skript zu schreiben für irgendwas und dann braust man irgendwo im Internet rum oder auf den gängigen Tickle-Seiten und man findet immer wieder was Neues. Also muss man auch sofort ausprobieren. Also etwas Anreiz ist da schon da. Also wenn Fragen sind, am besten dann übrigens gleich stellen, sonst vergesse ich es ja. Okay, ich hatte schon ein bisschen was zu den Syntaxprinzipien erzählt von Tickle. Polnische Notation, Kommando, Parameter, Parameter. Ich hatte auch schon gesagt, das ist immer so. Auch wenn man es nicht denkt, dass es so ist, es ist immer so. Zeige ich nachher vielleicht auch an dem Beispiel ein bisschen oder weise dann nochmal darauf hin. Gut, Variablen beginnen immer mit einem Dollarzeichen, müssen vor der ersten Verwendung gesetzt werden, ist klar, sonst gibt es einen Interpreterfehler. Das ist auch ähnlich anderer Programmiersprachen. Zeichenketten stehen in Anführungsstrichen. Im Prinzip ist es, was auf dieser Seite steht, eigentlich wie jede Interpretersprache. Aber viel mehr gibt es eigentlich schon gar nicht mehr, bis auf geschweifte und eckige Klammern. Das ist eine besondere Bedeutung bei Tickle. Geschweifte Klammern sind nicht irgendwelche Blockmerker oder Blockelemente, Strukturelemente, wie man sie aus C kennt, sondern geschweifte Klammer sagt bei Tickle, ich schütze das, was innerhalb dieser geschweiften Klammern steht, vor der ersten Interpretation. Ja, also Interpreter läuft los, stößt auf eine geschweifte Klammer und das, was da drinnen steht, das wird erstmal links liegen gelassen, beziehungsweise dem Kommando oder als Parameter dem Kommando übergeben, wo diese geschweifte Klammer steht. Mehr passiert da nicht bei geschweifter Klammer. Es wird einfach von der ersten Interpretation ausgeschlossen. Man kann auch geschweifte Klammern schachteln und dann wirken sie von außen nach innen. Alles richtig geschrieben, von außen nach innen, ja. Da muss man sich jetzt wieder vor Augen führen. Alles ist ein Befehl, alles ist ein String. Und ich muss ja auch Parameter übergeben, muss ja auch Parameterlisten teilweise übergeben. Und dafür benutzt man geschweifte Klammern, damit die nicht sofort interpretiert werden. Ja. Der Gegensatz dazu sind eckige Klammern. Eckige Klammern werden sofort ausgeführt. Bevor die ganze Zeile ausgeführt wird, wird die eckige Klammer ausgeführt. Kann man auch wieder schachteln und dann wirken sie von innen nach außen, also genau umgekehrt wie bei den geschweiften Klammern. Ist vielleicht vergleichbar mit einer normalen Klammer bei irgendwas, bei einer Rechenoperation. Wird vielleicht nachher auch in dem Beispiel nochmal deutlicher. Okay, dann kommt wieder das Übliche. Variablen haben nur bestimmten Gültigkeitsbereich, also einen lokalen Gültigkeitsbereich, also wenn ich die, ja, wie in jeder anderen Programmiersprache, also wenn ich eine globale Variable in einer Funktion, in einer Unterprozedur verwenden will, dann muss ich das erstmal so deklarieren mit global, upvar oder uplevel, um das Umgekehrte zu machen. Das ist klar. Und dann nochmal ganz deutlich als letzter Punkt dort unten, das Kommentarzeichen ist ein Befehl. Der Lattenzaun ist das Kommentarzeichen und es ist ein Befehl. Und alles, was dahinter kommt, das, was ich eigentlich als Kommentar schreiben will, ist das Parameter für den Kommentarbefehl. Das hat dann so eine Auswüchse, ich hatte auf der anderen Folie steht drauf, dass das Semikolon einen Befehl abschließt. Wenn ich nämlich Lattenzaun irgendwas hinschreibe, Semikolon, dann ist dort der Kommentar zu Ende und was ich da wieder hinterschreibe, wäre dann wieder valider Code. Ja, also bei der Geschichte wird es am deutlichsten. Das Kommentarzeichen ist ein Befehl, wie alles unter Tick. Ja? Ja.
Und hinter dem Kommentarzeichen eine geschweifte Klammer aufsteht, dann erwartet er auch die geschweifte Klammer.
Nein. Nein.
Das ist meine Erfahrung.
Ist das Ihre Erfahrung?
Zum Beispiel in
ja, wäre logisch, klar. Weil, also ich bin noch nie auf diesen Fehler gestoßen, wäre aber logisch, weil da es ja ein Befehl ist, Parameter, und ich muss das, es ist ein Block, der dem Befehl Kommentarzeichen übergeben wird, muss natürlich auch die geschlossene, geschweifte Klammer werden. Also wenn man diese Syngards-Regeln einmal verinnerlicht hat, dann kommt man auch drauf. Ja, ist richtig. Ich bin noch nie auf diesen Fehler gestoßen. Ich bin nur ab und zu auf diesen Fehler gestoßen, wenn ich hinten einen Semikolon habe in meinem Kommentar, dann wundert man sich immer, Mensch, das ist doch eine Kommentarzeile, warum blubbert da jetzt da dumm rum? Aber das ist logisch, ja klar, muss so sein. Okay. Jo. Mehr Syntaxregeln gibt es eigentlich gar nicht, ja?
Kann man das Semikolon irgendwie escapen?
Ja, natürlich kann man es. Mit einem Slash, glaube ich. Oder einem Backslash, ich weiß es jetzt gar nicht. Aber das kann man, natürlich kann man es escapen. Ja, also mehr gibt es eigentlich zum Syntax gar nicht zu sagen. Das waren so die Grundregeln gewesen. Und wenn man die wirklich einmal verinnerlicht hat, dann kann man Tickel schreiben, sage ich mir immer. Okay, Starten eines Tickle-Skriptes, wie bei jeder Interpretersprache, halt in einer Tickle-Shell. Habe ich jetzt eigentlich vorhin einleitend gemacht. Ich habe eine Tickle-Shell geöffnet und habe da irgendwas reingeklimpert, beziehungsweise hier so eine Source-Anweisung, um irgendein Skript reinzuladen oder nachzuladen, je nachdem. Ja, dann kann man natürlich ein Skript starten, die Tickle-Shell aufrufen und gleich als Parameter das Skript mitgeben, beziehungsweise wie bei jedem anderen Skript mit diesem Konstrukt Lattenzaun, Ausrufezeichen und dann der Verweis zur Shell. Darunter diese Anweisung ist dann schon eine gewisse Spezialität. Für dieses Skript wird jetzt vorausgesetzt, dass auch TK vorhanden ist auf dem Rechner. Also er würde jetzt hier gleich beim Starten dieses Skriptes prüfen, habe ich auch TK installiert, ansonsten würde es eine sinnige Fehlermeldung geben. Und das Skript würde abbrechen. Ich kann auch eine Versionsnummer dahinter schreiben. Ich erwarte jetzt, was weiß ich, eine ganz bestimmte Version von TK oder von irgendeinem anderen Package oder von irgendeiner anderen Library. So ungefähr startet man Tickle-Skripte. So, jetzt wäre die Stelle, wo man ganz, ganz viele Beispiele zeigen könnte. Ich habe schon mit einem grünen Kreuz, spät haben wir es, mit dem grünen Kreuz schon mal vorsortiert. Gibt es irgendwelche Wünsche, welche Skripte man vielleicht sehen möchte? Ich kann sie ja einfach mal im Quelltext zeigen und dann können wir entscheiden, ob wir die ausführen wollen. Ich habe jetzt in den Editor nur noch die reingeladen, wo ein Kreuzchen dahinter waren. Hello World ist langweilig, deswegen habe ich schon mal so ein bisschen etwas komplizierteres genommen. Ein Vierzeiler, aber kompliziert ist ja auch nicht. Kann sich jemand denken, was rauskommt? Nicht? Doch, bestimmt traut sich bloß keiner zu sagen, weil es so trivial ist. Also es wird eine Variable a mit der Zahl 10 vorbelegt. Die Variable b wird mit dem Inhalt der Variable a initialisiert. Und dann kommt schon die erste eckige Klammer hier. Es wird, ja, hier übrigens nochmal, ne? Befehl, Parameter, Parameter, Parameter. Ich kann nicht einfach rechnen, a plus b, das geht nicht. Ich muss dazu eine Funktion aufrufen, die Expression heißt. Und die, also das, was ich jetzt da gehighlightet habe in der eckigen Klammer, es wird eine Funktion Expression aufgerufen, also rechne irgendwas, dann übergebe ich das erste Parameter, also die erste Zahl, dann übergebe ich das nächste Parameter, die Operation, die er ausführen soll. Das könnte auch ein Sternchen sein, ein Slash oder ein Minuszeichen oder ein Prozentzeichen, was es da so alles gibt an mathematischen Operationen. Und ich übergebe das dritte Parameter, die zweite Zahl. Ich könnte das jetzt noch fortführen, könnte noch plus 5 geteilt durch 17 und irgendwas sagen, Aber ich muss es alles dieser Funktion Expression übergeben. So, die eckige Klammer heißt, das wird jetzt zuerst ausgeführt. Jetzt habe ich es mir kaputt gemacht. Das wird zuerst ausgeführt, was in dieser eckigen Klammer steht. Und das Ergebnis wird der Variablen C zugewiesen. Mehr passiert nicht in dieser Zeile, eigentlich noch relativ trivial. Und das hier unten ist der Ausgabebefehl Putz und man sieht hier wieder ganz deutlich, man kann auch, ähnlich wie bei printf, nur dass man es, nee, es ist eigentlich mehr PHP oder sowas, man kann direkt auf die Variablen referenzieren. Also alles, was da $a, $b, $c steht, wird natürlich durch den Inhalt ersetzt. Das macht dann schon der Interpreter. Also ich schenke es mir, das jetzt mal auszuführen. Da steht jetzt dann nur eine Zeile da, a plus b ist gleich 10 plus 10 ist gleich 20. Also das wird jetzt die Ausgabe von diesem Programm sein. Könnt ihr mir vertrauen, das kommt da so raus. Fragen zu diesem Beispiel? Weil die anderen werden jetzt komplizierter. Ja, hatte ich ja gesagt. Klar, man kann die eckigen Klammern schachteln. Ich könnte jetzt sagen, a berechnet sich noch aus irgendwas anderem. Wobei, es ist Blödsinn. Nee, also wenn ich jetzt nur noch Rechenoperationen da drin habe, dann kann ich sie hintereinander schreiben. Ich kann jetzt a plus b plus 20 oder sowas kann ich schon hinschreiben. Ich brauche es nicht unbedingt schachteln, wenn es allein Rechenoperationen, also die mit Expression verarbeitet werden können. Wenn ich jetzt natürlich die Zahl aus irgendwas anderem generieren will, weil ich zum Beispiel Anzahl der Sätze in einer Datei haben möchte, Anzahl der Zeilen, dann mache ich das in eckigen Klammern und sage dann Pfeil, irgendwas, schlag mich, Anzahl Sätze, weiß ja, habe jetzt den Syntax nicht im Kopf. Das kann ich dann wieder in eckigen Klammern da reinschachteln. Klar, geht. Und eckige Klammern gehen ja von innen nach außen. Ne? Hatte ich vorhin gesagt auf einer Folie. Okay. Noch eine Frage? Ja? Richtig, ja, hatte ich vorhin nicht gesagt. Ja. Dann muss ich Semikolon machen. Und wenn mir eine Zeile nicht ausreicht, dann den Backslash, wie unter C oder was auch immer.
Okay.
Ja? Ja, das wäre dann in der gleichen Zeile weiter. Okay, dann mache ich das Beispiel mal zu. Oder gibt es noch eine Frage? Das ist jetzt schon ein bisschen komplizierter, aber eigentlich immer noch durchschaubar, was es ist. Ja, hier wird im Prinzip eine Zeile ausgegeben. Eine Zahl bitte und erwartet in dieser Zeile, das sagt dieses minus newline, was ein Parameter von putz ist. Dieses flush ist nur dazu da, damit das auch sofort ausgibt und nicht erst wartet, bis ich die Zeile und Enter gedrückt habe. Und dann wird gewartet, bis ich was eingebe von Standard in, also von der Tastatur. Also das ist noch alles Spielerei. So, und dann wird es ein bisschen lustiger. Dann wird die Funktion if aufgerufen, um jetzt mal im Kontext zu bleiben, den ich die ganze Zeit erzählt habe. Und if hat 1, 2, 3 Parameter. Also das ist das erste Parameter bis hier, das zweite Parameter, das else und das ist das dritte Parameter. Immer wieder verinnerlichen, es sind alles Parameter, die man dort übergibt. Wenn man es natürlich richtig formatiert oder wenn man da so als Unbedarfter reinliest, dann sieht das aus wie ein ganz normales Programm. Ist es ja eigentlich auch. Also man schreibt da jetzt, ja? Habe ich eins vergessen? Ah ja, klar, sorry. 4 Bedingung, dann den, ja, sorry, 4 Parameter. Stimmt. 1, 2, 3. Dann zählen wir nochmal. Also das ist die 1, ja? Das ist die 2, die 3 und hier ist die 4. Ich meine, bei einem if wird man nicht so denken. Ja, da wird man denken, das ist wie in C oder in jeder anderen Programmiersprache, das ist schick strukturiert und man schreibt auch automatisch die geschweiften Klammern hin. Gut, aber was passiert in diesem if? Da wird im Prinzip jetzt das eingelesene Ergebnis geprüft mit der Funktion scan, ob es eine Zahl ist. Und wenn es eine Zahl ist, dann wird es auf die Variable z geschrieben. Also eigentlich ist es, ich lese von Z, prüfe und schreibe es wieder auf Z zurück. Wenn es einen Fehler gibt, dann kommen wir in den Senzweig rein. Das ist keine Zahl. Ansonsten wird das hier unten gemacht. Was ist es? Hat jemand eine Ahnung, was in dieser Vorschleife gemacht wird? die auch wieder aus Parametern besteht. Es ist nichts weiter als eine Berechnung einer Fakultät von den Zahlen, von der Zahl, die ich da, also bis zu der Zahl, die ich eingegeben habe. Also wenn ich da jetzt eine 10 reinschreibe, wird Fakultät 1, Fakultät 2, Fakultät 3 und so weiter ausgerechnet. Brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht ablaufen lassen, das Ding. Kann sich jeder vorstellen oder möchte es jemand sehen? Wie bitte? Funktioniert nicht. Aber ich kann mal gerne machen. Kein Thema. Ist das zu klein, die Schriftart? Geht noch, ne? Das war jetzt Beispiel 2. Also ich mache es erstmal mit einer kleinen Zahl. Weil ich weiß, da funktioniert es. Okay, wie zu erwarten. Und jetzt, was soll ich jetzt eingeben? Also ich weiß schon, bei der 20 funktioniert es nicht mehr. Ich kann da 20 eingeben und da sieht man, irgendwann kommt dann ein Überlauf und dann stimmt es nicht mehr. Klar. Ja, natürlich. Ja, ja. Also wenn ich jetzt sowas machen möchte, dass ich auch größere Zahlen berechne, dann müsste ich da jetzt irgendwo das Ding als Float machen. Dann würde es gehen. Ja, lassen wir jetzt aber. Okay. Also, wenn ich das als Float dann in irgendeiner Art und Weise umwandle, dann würde er auch so eine ganz großen Zahlen wieder machen. Ich habe mir jetzt natürlich das Leben einfach gemacht, klar. So. Ein Programm liest man von unten, habe ich gelernt als Informatiker. Das ist jetzt eine Geschichte, wo ich vorhin gesagt habe, zeitgesteuerter Programmablauf, finde ich ein schickes Feature von Tickle. Hier fängt es an. Ich setze zwei Zähler auf die Werte 0 oder auf den Wert 0 und rufe, also das passiert hier, wozu diese Zähler da sind, sieht man gleich. Und rufe dann hier zwei Prozeduren auf, einmal eine Prozedur und eine zweite zweimal. Und mehr passiert dort nicht. Das hier unten ist nur eine Geschichte, damit er dort anhält und nicht das Skript beendet. Also V wait forever, er wartet jetzt so lange, bis sich die Variable forever ändert. Da ich ihn irgendwo setze im Programmkontext, geht er dann auch nie raus. Okay, aber schauen wir uns mal die Prozeduren an, die ich da hier aufrufe. Zuerst Task 1. Gut, ich übergebe diesen einen Zähler, den ich hier unten auf 0 gesetzt habe, mit der Globalanweisung dieser Prozedur an diese Prozedur weiter. Dann wird er einmal inkrementiert. Es gibt auch einen Inc-Befehl, glaube ich, aber den finde ich immer lustiger. Und dann wird der Inhalt dieser Variable Zyklus 1 ausgegeben. Mehr passiert dort nicht, aber jetzt gibt es unten da ein After, ein 1000 und Task 1 wieder. Das bedeutet, er wartet jetzt 1000 Millisekunden. 1000 Millisekunden. Und ruft nach diesen 1000 Millisekunden, also nach einer Sekunde, die Prozedur wieder auf. Wenn man drüber nachdenkt, wozu man sowas brauchen kann, dann kommt man auch drauf, irgendwelche zyklischen Dinge zu programmieren. So, Fragen? Die Prozedur 2, also diese Task 2 ist ähnlich, nur, dass ich jetzt auch diese Zeit vorgebe, wo er, wie lange er sich schlafen legen soll. Das ist nämlich dieses eine Parameter, d, übergebe ich hier zwei, also bei den zwei Funktionsaufrufen, sei mal 333 und einmal 666. Und damit ist im Prinzip die Variable oder ist die Pause variabel. Und da ich ja jetzt ein leichteres Problem habe, die Prozedur wieder selbst aufzurufen, weil sie ja wieder zwei Parameter braucht, sieht es ein bisschen krust aus mit List und dann Prozedurname, Parameter, Parameter. Man hätte diese Geschichte auch in Ecke Klammern schreiben können. Warum? Ist klar, ist eh nur ein Parameter. Also mit List erzeuge ich im Prinzip eine Liste und eine Liste ist wieder eingegrenzt in geschweifte Klammern. Ja, also ich hätte auch direkt geschweifte Klammern tas2d.txt hinschreiben können. So, und diese Prozedur wird zweimal aufgerufen. Frage, ansonsten lasse ich es mal laufen. Was ist die Erwartung, was jetzt passiert? Man muss ganz schnell gucken. Welches ist es? 4. So, jetzt breche ich mal ab. Jetzt ist es doch schwer zu erkennen, oder? Geht? Also ich gebe ja in diesen Prozeduren noch ein bisschen mehr aus als nur diese Variable. Da sieht man zum Beispiel, da sieht man in der ersten Zeile, dass die Task 1 gestartet wurde zum ersten Mal. Man erinnert sich, dieser Zähler wird immer weitergezählt. So, dann ist die Task 2, achso, und dann legt sich Task 1 eine Sekunde zum Schlafen und macht erstmal nichts weiter. Im Ticket-Skript wird weitergelaufen. So, dann wird die Task 2 aufgerufen zum ersten Mal. Und dann wird, die Task 1 mit dem Text 1. Ich hatte da vorhin noch eine 1 und eine 2 bei Task 2 übergeben. Also wird sie zum ersten Mal aufgerufen, zum zweiten Mal aufgerufen. Und der Zähler wird in jedem Mal von diesem Task 2 inkrementiert. So, und wenn man jetzt nachzählt, dann sieht man auch, ja, Task 1 kommt so immer alle Sekunde einmal. Task 2, 1 kommt alle ein Drittel Sekunden und Task 2, 2 kommt alle zwei Drittel Sekunden. Ungefähr verstanden, was da passiert. Ja, und das Ganze läuft ab, ohne dass ich das in irgendeiner Art und Weise jetzt unten in meiner Hauptschleife oder wo auch immer programmiert habe, sondern ich starte einfach diese Prozeduren und als letzter Befehl wird gesagt, und jetzt lege dich so lange schlafen und ruf dich wieder selber auf. Ich könnte natürlich auch irgendwas anderes aufrufen, nach after irgendwas. Ja? Also ich halte das für eine ganz tolle Sache und wenn man mal so einen Anwendungsfall hat, wo man sowas braucht, einfach mal im Hinterkopf behalten. Man kann so eine Task auch dann abschießen. Also es gibt Befehle, mit denen man dann, ich glaube, kill after oder irgend sowas, dann kann man so ein Ding auch, ich sage dazu immer Scheduler, kann man dann aus diesem Scheduler entfernen. Es gibt auch Befehle, sich die Prozeduren aufzurufen, die in einem After-Befehl sind. Gibt es auch Prozeduren und dann könnte ich die abschießen. So eine Geschichte. Also man könnte, wenn man Langeweile hat, auch ein Scheduler einen Tickel schreiben. Also keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, aber so eine Geschichte könnte man dann machen. Fragen zu diesem Beispiel? Es sind keine Threads. Es läuft auch nur einmal der Tickle-Interpreter. Diese Frage kommt häufiger. Da fragen mich auch immer die Leute, wird da nochmal ein neuer Tickle-Interpreter gestartet? Nein, es läuft alles in diesem einen Interpreter ab. Und wenn ich den Interpreter abschieße, dann werden auch alle schlafenden Tasks abgeschossen. Was ich natürlich machen kann, ich kann natürlich, Informatiker-Deutsch nennt sich das Thema Foro oder sowas. Ich kann natürlich Informationen austauschen. Ich könnte irgendwelche Variablen setzen und in Abhängigkeit das Ergebnis einer Task und was anderes machen in einer anderen Task. Ich nenne es auch immer nur Task, also eigentlich sind es keine Tasks. Also es ist kein Fork, kein Nix. Es sind einfach Codestückchen, die sich irgendwo schlafen legen in diesem Interpreter. Ja? Ja, klar. Also mit Sicherheit wird es im Interpreter so eine Art Scheduler geben, der weiß, das sind jetzt meine Dinger, die ich danach starten muss in der und der Zeit. Wenn das System auch belastet ist, dann stimmt es auch nicht mehr mit einer Sekunde oder mit, also nicht mehr so ganz hundertprozentig. Und die laufen auch nicht parallel ab. Also ich könnte ja jetzt ja zwei so eine Tasks zur gleichen Zeit mit dem gleichen Zeitraum schlafen legen. Es wird trotzdem das nacheinander abgearbeitet. Also da gibt es kein Multitasking oder und sowas, sondern es wird alles nacheinander gemacht. Ja? Okay, noch eine Frage zu diesen Beispielen. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsbeispiel, weil das nämlich auch ein paar Gefahren in sich birgt. Ich hatte gesagt vorhin, Client-Server oder so über TCP/IP, so Socket-Verbindung und sowas, Client-Server. Und das kann man in Tickle relativ einfach schreiben. Gucken wir uns zuerst den Server an. Also was Client-Server ist, brauche ich nicht erzählen, glaube ich. Ne? Sieht auf den ersten Blick relativ, sieht auf den ersten Blick kompliziert aus. Wenn man zweimal hinguckt, ist es ganz einfach. Man fängt wieder an, von hinten zu lesen. Und da wird ein Socket definiert, der auf diesen Port dort lauscht, 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn über diesen Port etwas kommt, dann wird die Prozedur Accept aufgerufen. Das ist die hier oben. Und da passiert nicht allzu viel, außer dass das von diesem Port entgegengenommen wird bis zum Line Feed Courage Return, also bis zum Zeilenabschluss. Und schon wieder, das ist verleitend hier. Diese Geschichte. Ich hatte vorhin gesagt, alles ist ein String. Es wird im Prinzip das jetzt von diesem Socket übernommen, geguckt, ob das in irgendeiner Art und Weise valid ist. Nee, das wird gar nicht gemacht, das wird nur ausgegeben. Und dann wird dieser String evaluiert. Dieser Server versteht nur ein Kommando, und zwar addiere mit zwei Parametern. Und dieses Evaluieren bedeutet, das, was ich jetzt als dieses Kommando wird jetzt, ruft jetzt im Prinzip selber eine Funktion auf, die addiere mit zwei Parametern heißt. Alles ist ein String. Also ich habe jetzt was übergeben, eigentlich ein Stückchen Quelltext, und da gibt es auch eine äquivalente Prozedur dazu. Und dann wird einfach A plus B berechnet. Ungefähr verstanden? Okay, und wenn er fertig ist, dann wartet er auf das nächste Kommando. Der Client dazu sieht noch einfacher aus. Da gibt es keine Prozedur. Wird im Prinzip ein Socket aufgemacht. Dann wird auf diesen Socket wie in eine Datei, Puts, Channel, Channel ist die Variable, die ich von Socket wiederkriege, und übergebe den String. Also hier habe ich es jetzt mal mit geschweiften Klammern gemacht. Vorhin war es mit Ecke, Klammer, List. Hätte ich da genauso wieder hinschreiben können. Ecke, Klammer, List, addiere 11, 23, Ecke, Klammer wieder zu. Diesmal habe ich es mal mit geschweiften Klammern gemacht. Ja, das Ding wird jetzt über diesen Kanal dort geschickt. Flush, dass es sofort auch rübergeschickt wird. Und dann wartet er im Prinzip auf das Ergebnis, was der Server da ausrechnet oder Meinung ist, wieder auszugeben. Und gibt das wieder aus und dann wird die Verbindung zugemacht. Mehr passiert da nicht. Und so habe ich auch ganz einfach einen kleinen Server geschrieben.
Sollte das Addieren nicht in Klammern, in Anführungszeichen
gehen? Nö. Ich übergebe eine Liste. Es ist eine Stringfolge. Ne? Es wird geschweifte Klammern. Es wird nicht übersetzt. Es wird so übergeben als Liste, wie es ist, darüber zu Putz. Das ist dieses Prinzip. Ja, eigentlich, ja, man. Also ich glaube, es würde Fehler geben, wenn ich da jetzt Anführungsstriche hinpacke. Ja? Okay, lassen wir es einfach mal ausführen. Brauchen wir zwei Fenster. Ihr könnt euch ja schon mal überlegen, welche Gefahren das Ding in sich birgt. So, ich starte als ersten den Server, da passiert ja nichts weiter, als dass er wartet auf irgendwas. Okay, und wie bitte? Nee, ist nicht. Das eine ist C, das andere ist S, oder was meinst du? Mehr passiert nicht. Also der Client übergibt in diesem Port oder über dieses Port addiere 11 und die 23. Das, was er hier empfängt, der Server, also hier dieses Fenster, dort läuft der Server, das gibt er nochmal aus, springt diese Prozedur addiere an in seinem Quellcode, rechnet aus und gibt das Zeug wieder zurück. Mehr passiert nicht. So, welche Gefahren würden das jetzt in sich bergen, die ganze Geschichte? Gut, und welcher Befehl wäre ganz, ganz fatal? Jetzt die Tickle-Kenner. Exec, genau. Habe ich da irgendwo gerade gehört. Also ich kann jetzt natürlich auch einen auf diesen machen hier. Telnet, localhost, 1, 2, 3, 4, 5 für das Port und könnte jetzt sagen, ich mache jetzt aber nichts Gefährliches, exec ls. Ich könnte da auch remove, schlag mich irgendwas kaputt machen. Ja, klar, durch dieses evil wird das, was ich übergebe, evaluiert. Exec ist ein gültiger Befehl und exec bedeutet, ruf irgendein externes Programm auf, in diesem Fall ls, und würde mir natürlich einiges kaputt machen. Ja. Da haben sich die Tickle-Leute was ganz Tolles einfallen lassen. Und zwar Safe-Interpreter. Programm sieht genauso aus wie das andere, bis auf diese zwei Zeilen hier. Es wird ein sicherer Interpreter erzeugt und alles, und es wird definiert, welche Prozeduren dürfen dort ablaufen in diesem Interpreter, und zwar von extern her. Ja? Also in diesem Interpreter, und bei diesem evil-Befehl da oben wird gesagt, und das, was du jetzt da kriegst und evaluierst, das führe in diesen sicheren Interpreter aus. So, und in diesem sicheren Interpreter, ein paar Befehle gehen schon noch, aber exec zum Beispiel ist verboten, wenn man es nicht explizit wieder hinschreibt. Also man könnte jetzt natürlich auch wieder hinschreiben, Dollar, save, alias, exec gleich exec oder irgend sowas, wenn man total krank ist, aber ansonsten, wenn man es jetzt nicht macht, dann passiert das auch nicht. Und wenn ich jetzt nämlich das jetzt mal probiere, starten wir jetzt mal den Server mit dem sicheren Interpreter. Also addiere geht hoffentlich immer noch. Habe ich falsch geschrieben, deswegen geht es nicht. Na, so. Okay, geht. So, wenn ich jetzt was Böses ausführe, exec, ich bin aber immer noch vorsichtig, sagt er mir, er hat zwar gelesen, was er dort empfangen hat, gibt mir aber ganz bösartig Fragezeichen wieder, weil er nichts damit anfangen kann, weil ich es nicht als Alias definiert habe. Okay, Tickle. Es wird langsam die Zeit knapp, sehe ich gerade. Gehen wir einfach mal die Folien noch durch. Grafische Oberflächen. Oder erstmal Fragen zu Tickle. Also das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, das ist natürlich ein ganz kleiner Snapshot nur davon, von dem, was man alles machen kann. Aber ich finde, das waren so ein paar interessante Dinge, wo man mal überlegen könnte, Mensch, kann ich das auch mal selber benutzen, warum nicht? Okay, TK ist eine grafische Geschichte, mit der man grafische Oberflächen programmieren kann. Native Look and Feel, ich hatte vorhin schon gesagt, oder in diesem ganz kleinen Beispiel, was wir dort hatten, sahen diese Button und Label und sah schon ein bisschen krust aus. Also viel besser wird es auch nicht im Standardumfang, sage ich ganz ehrlich. Es gibt natürlich Erweiterungen für TK, also irgendwelche Packages, wo dann Gnome-Oberflächen oder Gnome-Elemente oder KDE-Elemente simuliert werden oder was es auch immer gibt. Aber das, was prinzipiell von TK kommt, ohne Standardbibliotheken, sieht etwas merkwürdig aus, ein bisschen antiquiert. Aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich relativ vollständig. Also man kann Frames, Labels, Textbutton, also alles, was da so irgendwie steht, da oben auf den Folien, definieren und kann damit arbeiten. Canvas sind Zeichenelemente auf einer Zeichenfläche, also Striche, Punkte, Vierecke, Kreise, das sind Canvas. Icons, Bilder kann man deklarieren und in irgendeiner Art und Weise einbinden. Und man kann natürlich auch Fensterdekorationen, Systemdialoge kann man anzeigen lassen, Messageboxen, Fenster aussehen, verändern, also oben diese Knöpfchen da wegschalten oder was auch immer. Und man kann relativ einfach zu jedem Element irgendeine Reaktion definieren. Also wenn ich habe jetzt, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen, dieses eine Hello World, was ich da am Anfang hatte. Ich habe da natürlich auch noch ein Beispiel dazu. Und wenn man jetzt auf dieses Label geht mit der Maus, dann wird es gelb. Und wenn ich wieder weggehe, dann geht gelb wieder weg. Also mit so einem gewissen, also mit Bindings nennt man das, kann man dann Reaktionen auf irgendwas zu jedem Element, was man dort definiert, propagieren. Also was weiß ich, wie gesagt, mit dem Mauscursor rein, mit dem Mauscursor raus, raufklicken, verschieben, was man da alles machen kann. Alles kein Thema. Relativ einfach mit einem Befehl. Wenn man sich mit TK beschäftigt, dann kommt man zwangsläufig zu irgendwelchen Geometriemanagern, die im Prinzip, also man erinnert sich, ich habe vorhin ein Label deklariert, Label.l irgendwas, und es wurde noch nicht angezeigt. Ich habe da, der zweite Befehl war ein Pack und dann dieses Label. Und Pack ist einer von diesen Geometriemanagern. Also der zeigt das jetzt in irgendeiner Art und Weise an. Bei TK gibt es drei Geometriemanager. Pack hat gewisse Regeln, Norden, Süden, Osten, oben, unten. Und je nachdem, in welcher Reihenfolge man das aufruft, dieses Pack mit den einzelnen Elementen, beziehungsweise welche Parameter man übergibt, also man kann auch sagen, schieb mir das nach links oder ganz nach rechts, ordnet der das an. Vorteil ist, wenn ich jetzt das Fenster größer mache oder kleiner mache, dann versucht Pack das auch wieder in irgendeiner Art und Weise sinnvoll anzuordnen, wenn der Platz noch dazu da ist. Im Gegensatz dazu der letzte, Places, der macht das nicht. Dort kann man mit Absolutzahlen, mit Absolutkoordinaten arbeiten. Für einen Anfänger ist es manchmal ganz sinnvoll, aber wenn man denn die Fenstergröße variiert oder eine andere Bildschirmauflösung hat, dann sieht das auch manchmal ein bisschen verschoben dann aus. Grid, wie der Name schon sagt, irgendwas mit Tabellen. Also ich habe dort Spalten und Zeilen und ich kann dann sagen, okay, dieses Element in die Spalte 1, Zeile 0 und so weiter. Gut, wir hätten jetzt ein paar Beispiele, aber nur noch 5 Minuten. Ich gehe noch 2 Folien durch und dann machen wir Schluss. Spracherweiterung, man kann natürlich den Sprachumfang auch etwas erweitern. Gründe sind Performance-Gründe, irgendwelche Hardware- oder Software-Schnittstellen. Ich hatte vorhin gesagt, USB geht nicht. Man könnte ja irgendwas schreiben, mit dem man auch USB verarbeiten könnte oder ansteuern könnte, müsste man irgendeine Spracherweiterung schreiben. Vielleicht gibt es das auch noch nicht, ich habe es noch nicht gefunden, ich weiß es nicht. Oder Zusammenfassung von irgendwelchen komplexen Code. Also man könnte sich jetzt zum Beispiel vorstellen, einen ganz komplizierten, tollen Systemdialog für irgendwas, das wäre jetzt Blödsinn, das alles aus einzelnen Grafikelementen zusammenzustellen, da könnte man auch eine Bibliothek schreiben, wenn man das mehrfach benutzen möchte. Ja, wie macht man das? Man kann es einmal natürlich in Tickle-TK selber schreiben. Tickle-Lib, B-Widgets sind so die gängigen großen Libraries, die es schon gibt. Man kann auch seine eigene schreiben und bindet die dann ein mit Package-Require, hatten wir vorhin gesehen, in seinen eigenen Code ein. Oder man kann auch in C was schreiben und das dann als kompilierte Library übergeben. Das ist relativ gut dokumentiert in den gängigen Tickle-Büchern. Ich zeige gleich nachher noch gleich die beiden gängigen Tickle-Bücher. Man muss da ein bisschen bei der Funktionsdeklaration, bei der Variablenübergabe aufpassen. Gut, ich habe ein paar Beispiele. Kommt nachher am besten zum Bralog-Stand. Da kann man das vielleicht dann auch nochmal zeigen. Also ich bin von der Bralog, falls es keiner gesehen hat. Das ist hier so ein Beispiel. Das ist hier so ein Mini-Web-Server auf Admin-Basis, was auch so eine Art Telnet-Schnittstelle hat. Und ich habe da ein Beispiel geschrieben, um irgendwas abzufragen, grafisch anzuzeigen in Tickle. Wen es nachher interessiert, der kann gerne nachher zum Stand kommen. Was ich jetzt gerne noch wollte, das sind die Informationsquellen, wo man sich weiter über Tickle informieren konnte oder kann. Das erste Buch ist das Tickle-Buch von Herrn Osterhout persönlich. Er hat es natürlich nicht in Deutsch geschrieben, sondern in Englisch, aber das ist die Übersetzung davon. Das ist auch das erste Buch, was ich gekauft habe und seitdem nicht wieder loskomme von Tickle. Irgendwann später habe ich mir dann dieses effektiv Tickle-TK programmieren gekauft. Das ist auch nicht sehr schlecht. Es ist auch nicht schlecht. Das zeigt das Ganze so ein bisschen von der Anwendungsseite und stößt einen dann auch mal auf diesen Mechanismus, was man damit machen kann und so weiter. Okay, die drei URLs. Die letzte URL ist ganz interessant, wiki-tickle-tk. Wenn man was sucht, dann sucht man in diesem Wiki. Und wenn man eine Frage hat, dann sucht man auf dieser Newsgroup. Und die ist auch relativ aktuell. Da sind immer sehr viele Tickle-Entwickler, die noch nicht gestorben sind. Okay, danke.